Oh nee, du fängst schon wieder an, oder was?
Adi spielt noch irgendwo an seinem Handy rum. Du hast eine ganze Weile, wir haben ja Großes angekündigt, dass wir uns vorbereitet. Und es ist Wochen später. Adi, wie geht's dir? Ich hab dich schon ewig lang nicht mehr gesehen.
Das hängt nicht an mir.
Ja, ich weiß. Ist meine Schuld. Ich bin echt unterwegs.
Als Rentner ist man halt viel unterwegs.
Genau.
Und du bist Rentner.
Keine Zeit mehr.
Und du hast keine Zeit mehr.
Ja, ist so.
Apropos Rente. Aber da kommen wir gleich dazu. Ja. Die Seifentanke in Moor. Proudly Präsenz. Fische im Tee oder wie wir sie
frische,
nennen.
Frische im Sommer.
Frische im Sommer an der Seifentanke und die Fische sind im Wasser oder beziehungsweise bei uns sind sie im Tee. Und wir machen heute wieder unseren gefährlichen Podcast, das Halbwissen mit Super Cider und
ADG. Achso, ADG-Punkt.
Das macht nichts.
Der gefährliche Podcast, du hast richtig gesagt, wir haben heute das Thema True Crime.
Aha.
Was machen eigentlich Fische? Fische, wenn das... Ich bin doch letztes Mal in den See geköpft.
Ja.
Ich tue ja von meinem Leben gern schwimmen.
Ja.
Velarium, also Freibad, ist gerade nicht, glaube ich, ich vermute, dass dort mir zu viele Menschen sind.
Ja.
Was ja okay ist, dass die Leute nachgegangen. Aber was machen? Und ich bin in See geköpft, in der Nähe von Senden.
Ja.
Das Wasser hat gefühlt 30 Grad gehabt. Also 28, 30 Grad. Was machen Fische? Können die so weit runtertauchen oder würden die einfach gar?
Das ist jetzt nicht witzig, aber das ist tatsächlich so.
Denen
geht's richtig scheiße.
Ja, das glaube ich.
Und ich habe vor kurzem gehört, dass irgendeine Feuerwehr, ich weiß gar nicht mehr wo, zu einem, ich glaube am Breitenauer See, ich bin mir aber nicht sicher, die sind zu irgendeinem See hin und haben
Sauerstoffneil. Ach krass.
Also da langt ja schon, wenn eigentlich brauchst du ja nur irgendwo Wasser, was hochspritzt, dass da ein bisschen Umwälzung,
dass Bewegung ist.
Genau, weil den Fischen geht es wirklich dreckig, wird der See zu warm, kann es sein, dass die Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen.
Das ist nicht gut.
Nein.
Weil Sonnenbrand am Bauch.
Ja, macht Fische.
Obwohl, da kann ich wenigstens einen Rucksack tragen.
So ist.
Ach ja,
Super Cider, Super Cider. Ja, ich habe es vorhin schon anteasert, beziehungsweise ich habe es nicht im Podcast angeteasert, aber ja. Wo ich reingekommen bin, war eine meiner ersten Frage, was macht deine Rente? Weil das letzte Mal war es einfach, wir haben drüber gesprochen und ich habe es mir mehrfach, ich habe unseren Podcast, glaube ich, so oft angehört, wie ich noch keinen Richt? Podcast von uns.
Und wie fandst du
den? Weil ich das so interessant war, über Rente was zu erfahren, weil ich ja mit Rente bis dato keine Berührungspunkte hatte und ich fand es so interessant, über Rente was zu erfahren, musste deswegen das öfters anhören und habe mir dann die ganze Zeit gedacht, der hat doch hundertprozentig das Ding falsch ausgefüllt, wenn da noch nichts gekommen ist. Aber ist was gekommen? Wie ist der aktuelle Stand?
Natürlich ist nichts gekommen.
Aber Geld aufs Konto.
Ich guck jeden Tag zum Briefkasten.
Der Briefkasten interessiert nicht, auf dem Konto ist die Wahrheit.
Ich guck. Na, aber denkt, die Rente wird meines Wissens im Nachhinein bezahlt. Ist klar, irgendjemand hat gesagt, die Rente, wenn eins sicher ist, dann ist die Rente, ich komme pünktlich. Okay, 30.06. nichts auf dem Konto gewesen. Denkt, 30.06. 1.07. nichts auf dem Konto. 2.07. nichts auf dem Konto. Ich habe auch noch keinen Bescheid bekommen. Gar nichts.
Achim, dann guck nochmal, was du weggeschickt hast. Da stimmt irgendwas nicht.
Das ist
weil nicht, dass du nämlich jetzt für diesen Monat auch nichts kriegst.
Es ist so, ich habe zwei kleine Ängste. Angst eins ist, genau, es fällt ein Haken. Es fällt irgendwo ein Haken.
Mhm.
Dann sagen sich die wahrscheinlich, oh, der wird sich schon melden.
So ist.
Das ist ja okay. Meine Angst ist das, dass dann das Rentendatum, also, weißt du, der Rentenantrag neu gesetzt wird. Und ich zahle da keine rückwirkende Rente. Das ist meine so kleine Angst. Glaube ich aber nicht. Ich habe immer noch ich hoffe wirklich, dass sie einfach so langsam schafft. Und ich glaube oder ich denke, dass das das System dahinter ist.
Achim, davon.
Was glaubst du? Ich habe keine Angriffsschätzung. Was glaubst du? Am 1.6. Ich müsste ab 1.6. Rente kriegen. Da wird ja wahrscheinlich in Deutschland 2 Millionen Menschen erstmal Rente kriegen.
Das erste Mal.
Das glaube ich.
Ja, aber das
so, hat, und
das
jetzt pass mal auf, Gründung. Jetzt pass mal auf. 2 Millionen, vielleicht auch 1 Million. Oder lass es 100.000 sein. 100.000 mal Rentenbetrag. Sag mal, ein Rentenbetrag von 1500 Euro. Wie viel ist das?
Viel Geld.
Das sind 15 Milliarden oder 15 Millionen, keine Ahnung. Das heißt, da haben die einen unfassbaren Zinsgewinn.
Aber ich glaube nicht, dass es um den Zinsgewinn geht.
Deswegen zögern dir das raus.
Nein.
Weil es kann doch nicht sein, dass du so langst. Aber, ich habe, also dass der Rentenantrag eingegangen ist, bin ich 100% sicher. Wurde bestätigt, ich wurde von meiner Krankenkasse angeschrieben und ich wurde auch von der Sozialversicherung, Künstlersozialkasse wurde ich angeschrieben. Also der ist da. Pass auf. Den kenne ich vom Triathlon Club Backnang. Ich wusste aber gar nicht, dass der bei Esslingen oder sowas wohnt und wir in einer Testschuhaktion gewesen. Dann ist der auf einmal da gestanden. Dann haben wir ein bisschen geschwätzt und dann sagt er, er schafft bei der LVA.
Was ist die LVA?
Früher gab es ja die Trennung der Rentenversicherungssysteme. Das heißt, es gab die Arbeiterrentenversicherung und die BFH, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Mhm. Und das hängt damit, das wurde zusammengefasst in die deutsche Rentenversicherung. Mhm. Aber es gibt trotzdem noch zwei mehrere Bearbeitungsorte, weil die haben ja so viel Personalkette, die können die ja nicht alle rausschmeißen. Oder keine Ahnung, weiß nicht. Das denke ich halt mal. Und das hängt dadurch zusammen, wenn deine erstmalige Aufnahme eine Erwerbstätigkeit war. Das kann auch unter Umständen ein Studentenjob oder sowas gewesen sein oder ein Aushilfsjob. Und du hast ja Schreiner gelernt. Mhm. Das heißt, deine Rentenversicherungsnummer fängt mit einer 23 wahrscheinlich an. Oder 21.
Keine Ahnung.
Oder mit einer 11.
Wie kommt denn jetzt auf die Nummer?
Und das bedeutet 11 AOA. Wahrscheinlich fängt es mit einer 12 an.
Jetzt hast du vier Nummern gesagt. Na super, jetzt sind wir dann bald durch.
Nee, deswegen, die ersten zwei Buchstaben kennen das Amt, wo die Nummer vergeben hat. Und 63 ist Berlin, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Und meine, das ist wichtig, merken, wichtig. Und meine ist die BFA. Jetzt hat der gesagt, er guckt mal im Morgen in der Rechner rein. Und hat er bei sich in der Rechner rein guckt. Und durch das, dass es eine 63er Nummer ist, konnte er den Bearbeitungsstand nicht sehen. Warum die deutsche Rentenversicherung verschiedene, die muss ja dahingehend, entweder sind es Zugriffsberechtigungen, was ja keinen Sinn macht innerhalb eines Amtes, oder die arbeiten mit verschiedenen Rechnersystemen. Kann ja durchaus sein, weil das ja für sich eigenständige Rentenversicherungsträger waren. Und er gesehen, der Antrag ist in Bearbeitung. Der ist also da. Und der hat mir zwei Durchwahlnummern gegeben. Ich glaube, das ist relativ selten. Letztes Mal haben wir das ja durchgespielt. Ich rufe in Berlin an. Ah, seid einen kleinen Moment. Ja, müssen nächste Woche kommen. Das ist ja das, was man erwartet. So. Da habe ich aber noch nicht angerufen. Jetzt habe ich zufälligerweise die Tage wieder gesehen. Erste Frage an mich. Hast du angerufen? Ja, natürlich nicht. Weil ich gerade echt wenig Zeit habe für solche Sachen. Aber jetzt habe ich es vorgestellt, dass ich mir morgen anrufe. Jetzt ist morgen Freitag. Da weiß ich dahin sicherlich, wenn ich da anrufe, kommt sicherlich eine Bandansage, wo sagt, sehr geehrte, lieber Anruferin, lieber Anrufer, wir haben heute eine Fortbildung. Das wird morgen kommen. Da bin ich 100% sicher. Aber ich habe mir fest vorgenommen, morgen mal anzurufen.
Also, to be continued. Wir sind gespannt.
Ja.
Also ich freue mich total.
Ich bin gespannt und ich will, dass da ein Knopf dran ist. Weißt? Das ist auch eins so Dinge, wo du so im Kopf rumschwirrt.
Ja, klar.
Und da muss jetzt einfach ein Knopf ran. Wie gerade eben habe ich auch etwas gemacht. Ich habe in den Zeitnahmematten, da muss es wohl irgendwelche Schwierigkeiten gegeben haben. Dann haben die so eine neue Dichtungsring neu gemacht. Hm. Jetzt sind meine Systeme nicht so oft in Einsatz, zum Beispiel beim Nässe vor allem. Und dann habe ich gedacht, aber scheiß drauf, den ganzen Scheiß mache ich nicht. Und dann habe ich aber mit jemand vom Unternehmer gesprochen und gesagt, ich soll es auf jeden Fall machen. Und zwar dringend. Und jetzt habe ich Zeit gehabt, weil ich sowieso eins aufschreiben muss. Jetzt habe ich die Dinger einfach mal geschwind austauscht. Und da bin ich jetzt absolut happy. Warum? Ich muss nicht mehr dran denken. Also das ist so ein Ding, muss ich nie wieder machen.
Klug.
Wo du hergefahren bist, hast du Podcast gehört? Was hast du gehört?
Ich höre immer Deutschlandfunk zurzeit. Und da habe ich jetzt gerade gehört, es ging um die Wehrpflicht.
Oh.
Also, oder um die, ja, um dieses Thema Wehrpflicht und wie viele Menschen jetzt gerade sich dafür entscheiden und wie und was und wo.
Warum? Gilt es jetzt schon?
Nee, sie sind da, glaube ich, immer noch am Diskutieren, aber irgendwie ist ja dieses Thema neue Milliarden oder neues Geld für die Bundeswehr, für die Beschaffung von Wehrpflicht, ja, nein, vielleicht, das ist ja gerade so gefühlt zumindest, was ich so aus dem Podcast raushöre, mega Riesenthema. Also das, die diskutieren ja hoch und runter, dann ist ja diese Geschichte mit Frankreich gestorben, wir wollten ja ein gemeinsames Flugzeug, Kampfflugzeug bauen und das ist ja auch gecrashed.
Also die, aber den doch amerikanisches abstellt, oder nicht?
Ja, bestellt, aber es sollte eigentlich eine Entwicklung geben zwischen Frankreich und Deutschland. Und da wollte man eigentlich so ein Pilotprojekt sozusagen, ohne dass da jetzt immer der Ami und sonstiges. Mhm. Und da wollte man halt so für Europa so ein Pilotprojekt einfach machen.
Und das ist gestoppt worden.
Und das ist gestoppt worden.
Da hat Dire Straits ein Lied drüber geschrieben.
Dire Straits kann da kein Lied drüber geschrieben haben.
Das heißt Money for Nothing. Die wussten das schon vor Jahren. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es in dem Text überhaupt um Geld geht.
Aber das ist zumindest, das war mir auch angehört und das war ziemlich interessant, was da dahinter steckt und welche Firmen da dahinter stecken und wer es nachher zum Scheitern gebracht hat. Und das ist schon eine interessante Geschichte und auch immer wieder was für Egoismen und was für Egos da einfach im Hintergrund spielt.
Das ist ein riesengroßes Business. Genau. Und die hatten in Vergangenheit schon genügend Gelder und haben Milliardengewinne gemacht und jetzt noch mehr. Und steckt hinter dem Flugzeug oder ist das noch anders Deutschland, wo die Firma Damen dahinter steht? Da habe ich noch nie gehört von der Firma.
Ich habe von vielen Firmen nichts gehört, aber in dem Rüstungsbereich kenne ich mich auch gar nicht aus. Interessiert mich ehrlich gesagt auch
es
gar
nicht. Es ist eine Rüstungsfirma, gell?
Ja.
In Mo?
In Mo?
Aha.
Sagt mir nichts.
Doch.
Will ich auch, in der Regel will ich davon auch nichts wissen. Das kam jetzt halt im Podcast ständig auf und nieder. Und,
auf und nieder?
Eigentlich auf und nieder, eigentlich interessiert es mich nicht.
Ja, und war das jetzt Podcast oder war das einfach so eine Reportage?
Ja, also ich nenne es halt Podcast. Es ist meistens ist ja so der Tag, also Deutschlandfunk der Tag oder irgendeine Reportage im Deutschlandfunk, wo sie drüber reden. Geht dann meistens eine halbe Stunde und sowas. Dann haben sie ein Thema, was sie da rausgreifen, beziehungsweise drei Themen meistens. Und darüber reden sie halt länger. Mit verschiedenen Leuten, Experten hin und her. Ganz interessant.
Ich liebe ja, ich bin ja gerade viel im Auto unterwegs, du jetzt gerade auch viel Podcast hören, weil Musik irgendwie, das langweilt mich. Ich kann das nicht sagen, warum, das langweilt mich. Ich habe jetzt gerade ein Interessantes gehört, Lage der Nation, kann ich sehr empfehlen, von letzter Woche oder dieser Woche, wo es um Russland gegangen ist. Mhm. Jetzt könnt ihr da viel klug drüber erzählen oder sowas, aber horch, das mal kann ich euch nur empfehlen, Podcast Lage der Nation, da ist eine Journalistin, ich glaube, sie ist Journalistin, deren Spezialgebiet Russland ist, die darüber berichtet. Und das ist auch so, weißt du, was Hintergründliche, also neuere Geschichte, Putin-Geschichte, beginnt eigentlich so ungefähr bei Jelzin. Also Jelzin, Putin, die Entwicklung, warum der Krieg noch lange gehen wird und solche Sachen, ist sehr hoch, wirklich sehr hoch interessant. Und, muss man dazu sagen, sind auch ein paar Sachen, wo ich wirklich richtig dazugelernt habe. Und auch einer, sie sagte so interessant, es ist keine Propaganda, sondern es ist quasi Marketing, auch zum Teil rein möglicherweise reingefallen bin, da muss ich mir jetzt noch für mich ein bisschen Gedanken machen. So, weißt auch die warum es zu dieser Situation gekommen ist. Da haben wir auch schon über, ich weiß nicht, ob wir im Privaten drüber gesprochen oder im Podcast mal darüber gesprochen, auch die Rolle der NATO, wo sie anspricht, in dieser ganzen Geschichte drinnen. Und mir lernt halt zwei Sachen für mich. Es ist unfassbar komplex.
Das ist immer so.
Ja, viele Sachen haben ihren Ursprung ja viele Jahre vorher, wo eine Entwicklung angestoßen wird. Mhm. Und dann das Zweite natürlich, dass ja bewusst, was man ja weiß, bewusst Falschmeldungen auch gestreut werden. Mhm. Das heißt Falschmeldungen, um manche Sachen irgendwo zu begründen. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und das Learning eigentlich daraus ist, einfach in bestimmten Sachen so die Leichtgläubigkeit oder die Gläubigkeit dann irgendwie auch nochmal zu hinterfragen, anzuzweifeln. Und wenn der ein Thema interessiert, das tatsächlich versuche zu vertiefen. Und da stoß dann halt wieder an den Punkt, du kannst halt nicht über alles Bescheid wissen.
Genau. Kannst dich nicht über alles informieren, nicht über alles Bescheid wissen. Und du musst dann halt auch die richtige Quelle finden. Und das ist manchmal nicht so einfach.
Und die Folge daraus, die verfolgen ja Ziele. Und die Ziele natürlich auch Verunsicherung reinzubringen. Und dass gerade in Deutschland so eine gefühlte Verunsicherung da ist, das ist ja klar.
Ja.
Schwierig.
Ja, wir haben gerade eine komische Zeit, weil alle so ein bisschen so zwischen Brütteln und Unzufriedenheit, obwohl ich selber...
Wie bist du Brüttler? Wie fühlst du dich gerade? So, was heißt, also es wird da viel brüttelt?
Es wird von allen Ecken und Enden wird brüttelt. Ich fühle mich gerade nicht so als Brüttler, weil bei mir hat sich nichts verändert. Warum soll ich jetzt brütteln anfangen? Also bei mir... Ich verdiene nur genauso viel. Ich habe einen relativ sicheren, genauso unsicheren Arbeitsplatz wie vorher. Also für mich hat sich nichts verändert. Ich arbeite aber in der Automobilindustrie und muss jetzt Angst haben um meinen Arbeitsplatz. Ich weiß auch nicht, ob die Arbeitsplatzängste haben, weil ich kriege davon in meiner kleinen Welt überhaupt nichts mit. Und deswegen, ich habe da gar keine negativen, aber ich kriege das halt so mit und das ist ja auch ein Grund, warum wahrscheinlich die AfD so stark ist, weil da einfach sehr viel Frust da ist und ich verstehe manchmal den Frust nicht. Also das ist ja manchmal schon so, wo man sagt, okay, wenn jetzt was weiß ich, jemand in einer ostdeutschen Stadt, und das kommt ja tatsächlich anscheinend sehr häufiger vor, jemand sagt, ja, die Ausländer und so weiter und so fort, die nehmen uns jetzt nur mal ein plattes Beispiel, die Arbeitsplätze weg. Selbst in der Stadt, wo er lebt, aber der Ausländeranteil unter 10% ist oder vielleicht sogar noch niedriger, dann wird diese Argumentation, die ist ad absurdum. Und das ergibt dann keinen Sinn mehr. Und dann muss man sich fragen, was steckt denn da noch dahinter, dass man jetzt Protest wählt, unabhängig davon, dass man vielleicht unzufrieden mit der Regierung ist, aber Protest wählen kann ja auch, ich sage jetzt mal, das habe ich ja früher schon mal gesagt, das kann ja auch ÖDP sein.
Ich glaube nicht.
Also warum muss es die AfD, Da muss ja schon was anderes dahinter stecken als nur Protest. Und deswegen habe ich gesagt, die AfD ist für mich keine Protestpartei, weil sie...
Ich sehe nicht.
Weil sie ein ganz anderes Potenzial entfaltet gerade.
Finde ich es ja auch nicht. Ich habe mir da viele oder immer mal wieder Gedanken oder sowas drüber gemacht. Kann jetzt aber nicht drüber sprechen, weil ich bin überlegt, ob ich ein Buch drüber schreibe.
Sei da, du hast doch gar keine Zeit für sowas.
Das stimmt.
Also wirst du nie ein Buch drüber schreiben? Nee,
weil ich konnte das nicht begründen. Das war wirklich noch so ein Gefühl drum, weil man natürlich an den Punkt der AfD oder sowas bekommen ist. Und du weißt ja, dass ich in das Botswana-Bündnis für Vielfalt und Demokratie. Und da planen wir jetzt gerade auch eine, es gibt ja, es geht mal wieder los mit unterschiedlichen Aktionen wo wir im Herbst machen. Es wird eine Kunstausstellung geben und so Plakatausstellung, Kunst treibt's bunt, wo es um das Thema Demokratie umgeht. Und das sind, ich bin ja nicht der Kunstexperte und sonst was. Und das sind auch schon special Sachen. Aber viele von diesen Dingen ist komplett nicht mein Verständnis. Das ist jetzt ein bisschen unfair, vielleicht auch den Künstlerinnen und Künstlern, die sich da Gedanken oder sowas drüber machen. Ich meine, ich bin ja eher ein Freund der Wortkunst oder sowas. Und irgendwo ist das dann auch gefallen. Ja, die anderen Parteien haben halt versagt. So. Und natürlich bin ich mit vielem nicht unzufrieden. Und CDU, also die Regierungsparteien, sie haben es auch irgendwo schwer. Aber ich für mich suche da gerade eine Lösung. Und das liegt nicht an den Parteien. Ich glaube, es liegt nicht an den Parteien. Natürlich können sie manchen Sachen beeinflussen. Und ich denke, so für mich, das Leben, das ist so unglaublich kompliziert geworden im Gefühl. Ich habe meinen Rentenbeantrag oder sowas jetzt beispielsweise gesagt. Ich habe es letztes Mal mit meinem Chef bei Brugs gehabt, um in Auftrag fertig zu machen, muss ich, glaube ich, vier unterschiedliche Excel-Tabellen ausfüllen. Jetzt muss man, und das ist nicht die Auftrags, sondern da eintragen, dort und nochmal eintragen, bis der Auftrag dann final bearbeitet ist. Das ist doch ein Wahnsinn. Und das in einem Zeitalter von EDV. Jetzt muss man dazu sagen, kann man sagen, okay, Achim, du hast ein Problem mit Excel. Genau, ich habe ein Problem mit Excel. Bin kein Freund von Excel. Du bist ja ein Excel-Fan. Mhm. Und ich bin zu der Theorie gekommen, da muss ich aber noch weiter dran denken. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch kompliziert, wo vermeintlich einfache Dinge kompliziert geworden sind. S-Bahn kommt zu spät, mussten Zuffenhausen halten, weil ein vorausfahrender Zug da ist, weil der Bahnsteig noch nicht frei ist. Muss eigentlich sagen, hey, es gibt eigentlich gibt doch Fahrpläne. So, wenn noch Fahrplan, also ich mache es jetzt relativ einfach. Und ich glaube, die AfD profitiert momentan davon, dass sie Einfachheit, dass einfaches Leben, einfache Politik möglich ist.
Sie präsentiert Einfachheit.
Und ich glaube, ich habe das noch nicht zu Ende gedenkt, die ganze Sachen. Aber das ist so für mich so mein Ansatz. Das heißt, hey, das Leben ist kompliziert worden. Das mit Migration ist kompliziert. Klima ist auch alles viel zu kompliziert und bla bla bla. Das bla 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 bla. Und die Leute standen halt manche Begrifflichkeit am Ort. Und die versprechen es nicht. Die versprechen es nicht. Sondern die suggerieren, also die bilden irgendwie ab, dass das Leben einfach ist. Und wenn man so das Wahlprogramm oder sowas irgendwo dann durchliest, dann sind es, ich habe das von Baden-Württemberg durchgelesen, sind es nicht viel Seiten. Da standen halt ein paar Sachen drin. Das ist lächerlich, letztendlich ist es lächerlich, was da drin steht. Weil Leben komplex ist und in Einfachheit schon allein deswegen nicht funktionieren kann. Und das sieht ja die AfD auch bei sich, weil wir sind im Podcast zwei Leute. Und haben unterschiedliche Ansätze in manchen Sachen. Das heißt, jetzt können wir gut miteinander, sind super befreundet seit vielen Jahren. Aber wenn mir irgendwas nicht passt, dann spreche ich dagegen. Oder wenn wir uns jetzt nicht kennen, dann würde ich vielleicht irgendwo hinrennen und würde Gesetzesänderungen oder Beschweren oder sonst irgendwas. Und wenn allein so Gesetzbuch anguckst und dann steht da wieder, das ist jetzt keine Verschwörungsdinge und sowas, auch eine Wirtschaft, es hat keiner dran Interesse, etwas einfacher zu machen. Und der Merz zitiert, und das sagt ja auch immer, was falsch ist, meine Idee von Vorstellung ist, dass die Steuererklärung, der hat immer diesen Ansatz, wo er bei immer gesagt hat, ja, das habe ich aber so nie gesagt, das mit dem Bierdeckel. Und da hat er auch gewisse Sympathien und da hat er natürlich auch absolut recht. Aber so funktioniert halt Leben nicht. Und wenn du irgendetwas gefühlt einfacher machst, Dann wird es auf der anderen Seite wieder sofort komplizierter, weil einem dieses Einfache nicht passt, weil er gefühlt ja einen Nachteil hat. So. Und es ist natürlich relativ einfach. Und du merkst es gerade sehr. Ich finde die Grüne gerade in Bonn, die macht fantastische Politik.
Berlin.
Mein Fehler. Ich war in Bonn im Triathlon. Von daher.
Hast letztes Mal schon Bonn gesagt.
Ja, die machen fantastisch. Und es ist halt leichter Opposition als in der Verantwortung, wo du an die gesamten Regularien, wo du an die Koalitionsverträge, das heißt, wo du die Ziele, die du in diesen 5 Jahren erreichen willst, dich irgendwo gebunden fühlst. Und ich glaube, dass davon die AfD gerade extrem profitiert. Jetzt können euch viele sagen, ja, dann lass sie mal an die Regierung kommen. Dann merkt man. Und dieses Risiko, das ist einfach viel zu groß, weil weiß man ja, dass die dann Einfluss auf bestimmte Sachen bekommen, die mittelfristig und langfristig uns nicht gut tun. Und bloß kleines Beispiel, dann schwätzen wir über was anderes. Es gab ja diesen schrecklichen, schrecklichen Vorfall von Stade, wo ein Verrückter 6 Menschen erschossen hat. Und solche Sachen werden ja politisch immer ausgeschlachtet. Und dann sagt der Maximilian Krah, so, das ist der Lohn und zu viel Buntheit und Vielfalt.
Was ist denn da passiert? Ich habe da nichts mitgekriegt.
Ach, da hat einer da ging's, glaube ich, um, weiß auch nicht, ich kenne nicht alle Hintergründe. Der ist ins Jugendamt reingegangen und hat im Jugendamt, glaube ich, 6 Leute verschossen. Irgendwas, da käme es um.
Wieder migrantischer Hintergrund oder was?
Nein, Deutscher. Deutsch. Nichts mit Ausweisung oder sowas, überhaupt gar nichts. Sondern ich glaube, da geht's um Ansprüche, wie heißt denn das? Als der Kuckuck war es. Irgendwas. Und das wird natürlich politisch ausgenutzt. Und dann wurde gesagt, ich glaube, der Krah hat dann ungefähr sinngemäß so gesagt, wir werden Deutschland davon heilen.
Wovon heilen?
Von der Buntheit, von der Vielfalt und dem Buntsein.
Hey, was hat denn das jetzt mit dem Fall zu tun?
Das war seine Antwort drauf. Natürlich hat es mit dem Fall nichts zu tun. Aber wenn du das liest, 6 Tote, kriminell, unabhängig davon, was dahinter war, dann wird halt gesagt, ja, das hängt halt, weil das queeres Deutschland ist und da springen Leute drauf an. Und es suggeriert, AfD, wir sorgen für Recht und Ordnung. Wir sorgen, dass dies und jene, ganz einfache Rhetorik. Und wo ich dann hellhörig geworden bin, wo ich wahrscheinlich jetzt auch dem Kreisvorsitzenden irgendwann einmal schreibe, irgendwo, ich habe da letztens auch mal einen Leserbrief geschrieben, an der Sache, ob er veröffentlicht, weiß ich nicht, schon allein, wir werden euch davon heilen, als ob das eine Form von Krankheit ist. Weißt? Das ist so ein faschistischer Sprachgebrauch, wo mich unfassbar stört. Mhm. Und ich bin jetzt weit davon weg. Es ist nicht jeder, wo AfD ist ein Faschist. Es ist nicht jeder, wo warum auch immer dort sei Kreuzlener macht, ist ein Faschist. Weit davon weg. Natürlich gibt es bei der AfD Faschisten, weil nämlich Altfaschisten sich nämlich dort auch auf einmal eine politische Karriere oder sowas sehen. Und das ist schwierig. Und vielleicht abschließend dazu, die evangelisch-methodistische Kirche, die hatte unlängst wie Synode-Konferenz. Mhm. Und haben wir es am Montag sagen lassen. Und da wurde wohl viel diskutiert, auch um diesen Punkt. Und wurde wohl beschlossen, ich kenne es nicht genaue Wortlaut, aber dass wenn jemand eine aktive Rolle spielt in einer rechtsextremen Partei und da tut ja die AfD gerade drum rumspringen. Man traut sich bloß nicht, weil man es noch nicht abschätzen kann, ob das vielleicht sogar noch schlimmer ist oder nicht. Also die klassischen Parteien trauen sich da nicht ganz ran. Und die Delegierten haben dort abgestimmt, oder rechtsextrem geltende Partei, wer dort in einer aktiven Rolle ist, darf nicht Mitglied sein von der evangelisch-methodistischen Kirche. Weil wir sehen das als zutiefst menschenfeindlich und nicht vereinbar mit dem, was wir glauben. Mhm. Und das finde ich, das ist schon mal krasse, was, das ist schon eine krasse Aussage. Mhm. Und Freikirchen, die haben ja auch, das hast du ja jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen, weißt, wo es diesen Gebetskreis da nach dem ersten Spiel oder sowas gegeben hat. Ich habe es bloß in der Presse und sowas gelesen.
Ihr habt nichts mitgekriegt.
Ja, das ist ja auch durchgegeistert. Und auch da musst einfach schauen. Du musst manche Sachen einfach hinterfragen. Und du musst auch an deiner Kirche zweifeln. Du musst an deinem Glauben zweifeln. Du musst an manchen Sachen zweifeln. Und zweifeln heißt ja nicht, dagegen zu sein. Sondern zweifeln heißt ja, sich Gedanken zu machen und für sich selber Urteil zu bilden. Und das wünsche ich mir für viele. Mhm. Und vielleicht können wir dazu einen kleinen Beitrag dazu, wirklich auch dazu leisten. So in dieser kleinen Bubble, wo wir unterwegs sind, dann auch zu sagen, das sind Dummlaberer. Aber hey, der Gieseler hat es jetzt gesagt mit den Fischen, wo vom Bauch schwimmen. Schwätzt er jetzt ein Hafer raus? Oder ist da was dran? Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja, Fußball-Weltmeisterschaft.
Warte, schön. Ja. Ich möchte noch schön was zu dem komplizierten Leben sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass das Leben immer komplizierter wird. Egal, ob das jetzt Ausfüllen von Formularen ist oder sonst irgendwas. Es wird immer komplizierter, obwohl wir in einer hochtechnisierten Welt leben. Und dann, ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht. Und irgendwann bin ich mal zu dem Schluss gekommen, das wird deswegen immer komplizierter, weil es immer eine Person gibt, die eine Lücke findet.
Ja.
Und diese Lücke muss dann ein Gesetzgeber oder ein Amt oder sonst irgendjemand wieder schließen. Hm. In dem Moment, wo die wieder schließt, dieses Schließen ist ein Baustein der Bürokratie. Hm. Das heißt also, du setzt eine Hürde und machst dann vielleicht ein Formular. Und das Formular ist ja wieder Bürokratie. Hm. Und das regt dann wieder alle auf. Hm. Würden wir alle etwas lockerer und entspannter durch die Welt gehen, dann hätten wir nicht so viele Hürden.
Sind wir aber nicht.
Genau. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass die Welt zu kompliziert ist, wie sie ist. Das haben wir selber verursacht. Mhm. Und gleichzeitig wünscht man uns aber das einfache Leben wieder zurück. Und du hast richtig gesagt, die AfD suggeriert, dass sie einfache Lösungen für komplizierte Probleme hat. Und das stimmt nicht, weil es gibt keine einfachen Lösungen für komplizierte Probleme. Und
weißt du, das soll's ja, ich sag mal so, du hast Erwartungen, so einfach, was ist ein einfaches Leben? Einfaches Leben, oh, dann gang ich auf den Campingplatz, dann kommst du dort vielleicht hin, beschwerst eigentlich schon, dass das Gras hoch ist. Hm. Oder dass kein Toilettenpapier da ist. Oder sonst was. Also da bin ich sehr nahe auch dabei, dass man einfach ein bisschen runternehmen wollen. Jetzt habe ich gerade versucht zu überbrücken, weil ich habe irgendwo einen Gedanken gehabt, habe ich auch vergessen.
Zu Fußball-Weltmeisterschaft?
Nein, nicht Fußball-Weltmeisterschaft. Auch zu dieser einfachen Geschichte.
Ach so.
Fällt mir jetzt aber.
Wo wolltest du denn jetzt davor gerade hin, wo ich dich unterbrochen habe?
Fußball-Weltmeisterschaft, hast du was mitgekriegt? Kriegst du was mit?
Ich habe nur, also klar, das Ausscheiden habe ich mitbekommen.
Wie hast du es mitgekriegt?
Am nächsten Tag, weil ich gesehen habe, dass alle Fletsche runtergezogen haben, da habe ich gedacht, ja,
was totenstill in der S-Bahn morgens.
Sind wir halt rausgeflogen, ja. Aber ich habe zwangsweise die erste Halbzeit gesehen, weil wir hatten an dem Tag Jungschar und Benalinger wollte nicht heimfahren allein und dann musste ich halt die erste Halbzeit mich reinquälen. Mich interessiert es ja wirklich gar nicht. Das Spiel war auch nicht gut. Also mir hat es nicht gefallen. Ich habe aber auch jetzt nicht richtig aufgepasst. Und dann habe ich halt am nächsten Tag mitgekriegt, dass wir rausgeflogen sind. Und jetzt sagt man ja so ein bisschen, jetzt macht man ja so den Brückenschlag zur Politik und sagt, ja,
das ist völliger Quatsch.
Da läuft es nicht, hier läuft es.
Wir können den Fuß, wir können so dieses Niedergedroschen sein. Also wenn Deutschland ein tolles Land ist, dann, wenn wir Fußball-Weltmeister sind, dann würde ich mal sagen, armes Deutschland. Dann kann man eigentlich nur wünschen, dass man die nächsten 100 Jahre in der ersten Runde rausfliegt. Mhm. Weil wenn man sich dadurch, also das denke ich auch, wenn man sich dadurch definiert, dann ist das ist so, dann haben wir nichts. Dann können wir uns echt leid tun.
Aber das ist ja immer so ein bisschen so die Frustspirale und jetzt auch noch bei der Weltmeisterschaft rausgeflogen.
Und die Biathlon reißen wir auch nichts mehr, glaube ich.
Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr bei der Tour was reißen.
Mensch, ich freue mich total drauf.
Ihr habt also die Befürchtung, dass mir nicht Dritter werdet, sondern, also mir heißt Lipowitz, dass Lipowitz, wenn er sturzfrei durchkommt.
Zweiter
oder sogar Erster.
Echt?
Ich glaube schon. Ihr habt jetzt die Vorbereitung mitbekommen. Mhm. Und ich war überrascht, wo er nicht gefahren ist. Mhm. Das Ergo, wenn er nicht verletzt war und ihm gut ging, war er im Trainingslager. Mhm. Er hat ja auch die Slowenien-Rundfahrt oder irgendwas
gewonnen.
Dann war er wieder weg.
Da ist an einem Berg einfach mal wegfahren.
Dann war er wieder weg. Mhm. Er ist die deutsche Meisterschaft nicht gefahren. Mhm. Das ist für mich alles Zeichen, irgendwas ist da im Busch. Gleichzeitig hast du ja erzählt, Pogacar hat Training abgebrochen, weil seine Ustascha oder wie die heißt, auf die Schnauze geflogen ist.
No.
Das hast du erzählt.
Ja. Aber der fährt gerade, der hat ja die Tour de Suisse, ist er gefahren.
Genau, und dann ist er raus.
Hat die auch gewonnen?
Ja.
Und sonst nur Training.
Okay, da sind
viel Training.
Da bin ich mal gespannt. Beim Pogacar, das ist für mich gerade ein, das könnte ein wankelndes Blatt sein. Und ansonsten, Vingegaard wird nichts reißen. Er wird vorne mitfahren, aber er wird nichts reißen. Und das könnte die Chance für Lipowitz sein.
Also, ich will mir jetzt nicht so. Das, was ich am Fußball hasse, liebe im Radsport. Ich habe von der Fußball-Weltmeisterschaft fast nichts gesehen, weil sie mir total abfuckt. Und ich musste zwischenzeitlich sagen, da bin ich auch in einer Sonderstellung oder vielleicht gehe ich da in die Opposition. Ich bin manche Sachen eher pro Nagelsmann. Der hat nicht alles richtig gemacht, definitiv nicht. Auch zum Teil nicht, finde ich, so einer Führungskraft entsprechend, war er etwas unsouverän. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ich weiß auch nicht, was da hintergründlich alles gelaufen ist. Also ich habe da wirklich keine Einblicke. Aber ich meine, der war ja immer pisst. Bei Interviews, ich habe das nur in der Zeitung gelesen, der war ja fast immer nur pisst. Der ist ja nicht so ein lockerer Spruch oder sonst irgendwas, sondern war fast immer pisst. Und wenn du grundsätzlich immer pisst bist, da stimmt ja irgendetwas nicht. Und ich bin halt Fußballfan. Und ich muss dazu sagen, ich habe Katar boykottiert. Bewusst boykottiert. Natürlich ist auch klar, damit wird nichts besser. Und das ist so ein selbstgefälliges, hey, ich bin ein super Typ, ich hasse das ganze System und ich mache einen Boykott und deswegen bin ich super und ihr alle andere unterstützt mit eurem Fußballschauen die ganze Scheiße dort unten. So, Hintergrund. Das habe ich bewusst gemacht. Und was jetzt in Mexiko, Kanada, USA Weltmeisterschaft ist, das ist schlicht nur ein bisschen interessiert. Es interessiert dann euch schon irgendwo, weil irgendwo, du kommst ja gerade nirgends drum rum. So.
Es wird krass viel berichtet. Ja,
ich habe dann England gegen Ghana zweite Halbzeit gesehen, weil das erste, das muss wohl ein fantastisches Spiel gewesen sein, England gegen Kroatien, glaube ich. Das Spiel war ein Vollrotz. Dann habe ich gesehen, Deutschland gegen Ecuador, wo wir verloren haben, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, aber ich musste da nebenher Startnummer machen. Und ob ich da nebenher einen Tatort gucke oder den Fußball laufen lasse, das ist eigentlich egal. Ich hätte aber auch irgendein YouTube irgendwie Dokumentation angucken können. War aber vollkommen klar, das war um dem Spiel ist nichts mehr gegangen. Deckel drauf. Und dann war ich ja, letzten Montag war ich ja in einer Sitzung, und bin sehr spät heimgekommen und habe dann die letzten 10 Minuten oder sowas gesehen. Verlängerung, Elfmeterschießen. Das Spiel war ein Rotz. Das Spiel war ja einfach, das Spiel war einfach ein Rotz, wo du als Zuschauer, natürlich kann man sagen, hey, das war spannend, was, weil keine Entscheidung oder sowas gefallen ist. Aber so rein, das war einfach ein, ja, irgendwo das nicht, das war nicht das, wofür ich Fußball liebe, muss man dazu sagen. Es ist halt so. Und jetzt bin ich gespannt, was sie aus der ganzen Sache dann auch letztendlich machen. Und ich freue mich, wenn Bundesliga wieder losgeht.
August,
ja. Das ist jetzt das erste Spiel gegen Bayern. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich guck einfach gern Fußball, aber ich hab's doch letztens auch irgendwo dann geschrieben, ich guck gern Fußball live an. Mhm. Weil ich liebe, wenn du es aus dem Fernseher kommst, dann kennst du es in den Zeitlupen, wo 15 Mal die Zeitlupe kommt, zwischenzeitlich den sie ins Spiel schon Schiedsrichter einblenden, was die dazu meinet. Alter. Setzt der Dieter Körten hin, stellt dem ein Fläschle Weiß weiter neben und er sagt ab und zu etwas. Das ist mir ganz am liebsten. Zwischenzeitlich, die schwätzen da die ganze Zeit. Und wenn sie gerade nicht schwätzen, dann wird uns Experte-Team irgendwo nachschalten. Und alle Ex-Fußballer sind zwischenzeitlich gefühlt, da gibt's aber ein paar gute, sind gefühlt irgendwelche Experten. Warum machen sie das? Um im Gespräch zu bleiben und Werbeverträge kriegen. Ich habe schon Angst, in der Rewe reinzugehen, weil ich Angst habe, dass der Thomas Müller dort an der Kasse sitzt. ich meide eigentlich den Rewe. Und wo ich von einer Moderation zurückgekommen bin, war ich in Frankfurt im Flughafen, also bin mit dem Zug gekommen und musste dort umsteigen, Regionalbahnhof. Oh, da dann ist ja hinten ein Rewe. Gehst rein, holst du ein Eis. Hätten sie aber kein Eis gehabt. Eine riesige Schlange. Dann habe ich einen Riegel und nur was zum Trinken oder sowas gekauft. Hoffentlich ist der Thomas Müller, ist dann jemand, tatsächlich ein ganz netter junger Mann, dort gesessen hat, abkassiert. Und mir ist das insgesamt alles zu viel. So, und jetzt zurück zum Radsport, warum das gesagt hat. Jetzt stellen wir ja auch so expertenmäßig. Wir hocken auf dem Sofa und dann irgendwie fachsimpler, wie etwas sein könnte. Dazu muss man nur sagen, dass wir zwar, außer dass man gerne Rad fahren, einfach keine Ahnung haben.
Naja, oder? Also wir gucken nicht erst seit gestern Radsport.
So, und jetzt nochmal dazu. Wout van Aert fehlt Wismar Lisebike an allen Ecken und Enden. Weil ich glaube, ich kenne den Mann nicht, aber ich schätze den unglaublich als Radfahrer, weil der hat so unfassbar viel Herz. Und auch, dass er zum Beispiel seinen Vertrag bei Wismar Lisebike verlängert hat, weil er gesagt hat, dort möchte er aufhören.
Ist der gerade verletzt oder was?
Warum? Ja, der ist gestürzt gewesen. Oh, okay. So, und das ist so, was ja Formen, ich weiß, dass es in Firmen sind, aber das sind so Sachen von Vereinstreue. Und es sagt ja auch, dass das dort für ihn okay ist, die Bedingungen. Das heißt, dass nicht alles schlecht sein muss. Mich freut auch, wenn jemand wirklich 40-jähriges Jubiläum beim Daimler hat. Weil 40 Jahre am Stück kannst du nicht durchbrudeln. Da muss es auch schöne Zeiten geben. Sonst außerhalb vom Gehalt. Also das heißt ja nicht, dass jeder so lange oder jede dann so lange dort arbeiten muss. Aber das hat schon irgendwas. Ich kann die Mannschaft nicht einschätzen, wie stark sie ist. Ich glaube, ich fürchte auch nicht. Vingegaard ist schon richtig gut. Pogacar schwebt halt über.
Vingegaard hat aber den Giro bestritten und das ist zu hart.
Ja, und er hat ja dort nicht viel Konkurrenz gehabt. Er hat ja nur ein bisschen Konkurrenz gehabt über den Felix Gall.
Ja,
und
aber, Felix Gall aber deswegen, ist halt deswegen wird er bei der Tour nichts reißen. Ja.
Weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf, wie heißt sie denn? Bora Hansgrohe.
Red Bull Bora Hansgrohe.
Ja. Ich bin gespannt, ob sie schaffen, als Team aufzutreten.
Das ist die entscheidende Frage.
Das finde ich das Spannende.
Und da sind ein paar Knüppel dabei, und, die nicht passen.
Und das heißt dann nicht einmal, dass die zwei sich nicht verstehen und gegeneinander fahren. Aber das ist dann auch eine Sache von Taktik im entscheidenden Moment. Und wann macht es Sinn zu fahren? Macht es Sinn, dass einer ausreist? Ich glaube, dass der Evenepoel, der hat ja gar keine Rennen gefahren. Der war jetzt, glaube ich, gefühlt 3 Monate im Trainingslager. An dem wurde gearbeitet. Und ich glaube, dass der zwischenzeitlich bei Bora Hansgrohe Head of irgendwas ist. Dan Lorang. Der Dan Lorang war Trainer vom Frodeno, glaube von der Haug. Also super Trainer. Der war früher mal halbtags angestellt, einen halben Vertrag hat beim Baden-Württembergischen Triathlonverband. Und da war schon den verantwortlich dort relativ klar, den können wir nicht lang halten. Und das ist ein Mastermind. Der, wo für Trainingssteuerung, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der zwischenzeitlich 180 Leute oder sowas unter sich hat. So groß sind die Teams zwischenzeitlich. Vielleicht sind es auch 80 oder ich weiß nicht. Vielleicht schwätzen wir auch gerade nur Bullshit raus. Aber das ist so ein, der Dan Lorang, das ist schon ein absoluter Mastermind. Und dass der Evenepoel überhaupt so Hansgrohe gegangen ist, hängt damit zusammen, dass er wahrscheinlich gesagt hat, natürlich Geld, klar, um den großen Schritt zu machen, muss mein Umfeld noch professioneller werden. Und er hat am Anfang der Saison ja ein paar Rennen gefahren und hat keine Rennen mehr gefahren. Und das bedeutet, der wurde ja gezielt darauf vorbereitet und an seinen Schwächen gearbeitet. Und ich bin mega gespannt, ob das gelungen ist oder nicht gelungen ist. Und das ist halt gleichzeitig eine Chance. Es weiß, glaube ich, momentan keiner. Ist ein anderer? Und das, weißt du, das ist so ein bisschen geheimnisvoll. Du weißt, das kann so ein bisschen eine Wundertüte ist. Was man weiß, dass er ein fantastischer Zeitfahrer ist. Man weiß, dass er manche Schwächen hat. Und beim Liprowitz, ich glaube, der hat auch, ja, der hat eine gute Vorbereitung gehabt. Und der hat echt Lust drauf. Und das Spannende wird sein, ob Pogacar, ob er sie einfach kaputt fährt oder ob andere schaffen, ihn irgendwie zu knacken. Und das finde ich das Spannende. Ich finde das Geile halt an Pogacar ist, man weiß noch nicht, ob sie irgendwas nehmen. Punkt. Das schwebt ja über jeder großsportlichen Leistung oder so. Aber es ist einfach einmal mehr sehr, 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 sehr spannend.
Ich hoffe, dass es spannend bleibt, weil der Pogacar, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der geht mir auf den Sack mit seiner Dominanz. Mir gefällt es gar nicht, aber ich bin mal gespannt, du hast recht, das ist sehr interessant, was Red Bull Bora Hansgrohe jetzt, ob die jetzt als Team auftreten. Letztes Jahr war es ein Desaster. Ich hätte den Roglic aus dem Rennen rausgenommen und hätten aus dem Team rausgeschmissen. Das war meines Erachtens nach eine Unverschämtheit, wie er sich letztes Jahr verhalten hat. Gegenüber Lipowitz.
Nee, aber da muss ganz klar dazu sagen, das ist ein Problem von denen, wo im Auto sitzt. Das ist ein Problem von der sportlichen Leitung.
Wenn du an deinen Fahrer nicht rankommst, dann weiß ich nicht. Also das hätte ein Wout van Aert, um einen deiner
Niemals.
Lieblingsfahrer, der hätte sich so nie im Leben Niemals. Verhalten.
Sepp Kuss und sowas.
Genau.
Niemals.
Genau.
Nils Pollitt.
Genau. Und deswegen.
Das hätte nie jemand was gegen seinen Capitano gefahren. Ja. Man kackt den Capitano nicht an.
Genau.
Punkt.
Da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt letztes Jahr. Ich bin gespannt, ob sie es dieses Jahr hinkriegen, ein Team zu sein. Wenn sie ein Team sind, sind sie eine Gefahr für alle anderen. Die Franzosen können sich darauf freuen, dass sie wieder einen Siegfahrer haben.
Ich bin auf den Sexas gespannt.
Genau, Paul Sexas. Ob der natürlich eine Tour gewinnen kann über 3 Wochen.
Ich glaube nicht.
Wird man sehen. Er ist auf jeden Fall ein aufstrebendes Talent und die Franzosen können sich endlich mal wieder auf einen Siegfahrer freuen, was immer auch Siegfahrer dann heißt. Und alle anderen sind eine Wundertüte. Wismar ist eine Wundertüte. Auch das Team hinter dem Pogacar ist eine Wundertüte. Und da muss man mal gucken, was die anderen sonst noch, wer da noch seinen Hut in den Ring schmeißt. Aber ich denke auch, es wird eine hochspannende Tour, in der Hoffnung, dass Pogacar nicht alles wieder überstrahlt, weil sonst muss ich eigentlich sagen, okay, blende den Pogacar aus und mal gucke den Rest an.
Der wird nicht mehr lang fahren.
Glaube ich fast auch nicht, ja.
Das wurde schon vielseitig angekündigt. Der hat noch ein paar Ziele. Natürlich die Tour wahrscheinlich nochmal, ja,
der will die Vuelta gewinnen.
Die Vuelta. Und ich glaube, er möchte auch Paris-Roubaix gewinnen.
Ja.
Und dann wirst du den nicht mehr sehen, glaube ich. Also das ist, ich finde es auch irgendwie faszinierend, was so dieses fokussiert sein auf diese ganzen Sachen. Aber nochmal Capitano ankacken. Es wird ja gerade viel diskutiert, nochmal zum Fußball zurück. Nagelsmann, wahrscheinlich ist er raus aus dem Spiel. Aber ich finde, und es wird ja alles noch im Klopp schreien. Ich habe ja das nicht zu entscheiden. Punkt. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn einfach. Ich mochte ihn, aber irgendwie hat er dann überdreht. Und wenn du auf der Journalienseite, auf der Expertenseite bist und kackst dann der Capitano an, dann kannst du dir auch danach entschuldigen. Da bleibt immer noch das angekackt sein. Und übernimmst dann selber diesen Posten. Das hat für mich alles so Geschmäckle. Das ist für mich eigentlich alles No-Go. Und Kloppo ist für mich vom DFB auch kein Neuanfang, was sie gerade immer noch was sie jetzt eventuell rufen. Sondern das ist so ein Notnagel.
Kann ich nichts zu sagen.
Hitze? Weg. Wie bist du mit der Hitze zurechtgekommen? Lass uns doch noch drüber schwätzen.
Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen.
Echt?
Ja, ich bin...
Hä? Ja, wann haben wir uns das letzte Mal gehabt?
Vor einem Monat, ganz genau.
War es auch schon so heiß?
Ja.
Echt?
Ja.
Aber die außer 40 Grad, das war ja viel später.
Weiß ich nicht ganz genau. Aber da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich Probleme habe bei der Hitze, weil wir keine Klimaanlage haben und es mir einfach
im Geschäft
schwerfällt. Ja. Mir fällt es schwer, bei den Temperaturen zu arbeiten. Ich habe eine Kühlwäsche an, demher bin ich da wieder außen vor. Aber da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, weil wir drüber gesprochen haben, dass die Südländer besser machen mit ihrem Mittag.
Ah, stimmt.
Mit ihrer Mittagspause.
Stimmt.
Wir wollten dieses Mal über...
Nein, das schätzen wir anders mal drüber. Schätzen wir anders mal drüber. Aber vielleicht noch eins. Wie hast du das mitbekommen? In dem letzten heißen Wochenende wurde ja viel über Sportveranstaltungen geredet. Zu heiß, gesundheitsgefährlich. Absagen. Was hat die Radbande gemacht?
Was hat die Radbande gemacht?
Ganz normal Rad gefahren, nee,
wir
oder?
Sind zwei Stunden früher gefahren.
Zwei Stunden früher, ja.
Also ich habe letztes Jahr aber schon mal gesagt, wenn es über 30 Grad wird, dann fahren wir sonntags nicht um 11 wie üblich, sondern um 9. Hm. Sind wir um 11 fertig. Dann sind wir auch Rad gefahren, weil Radfahren können wir alle nicht lassen. Hm. Oder die halt Bock drauf haben. Und wir fahren halt dann, wenn es noch einigermaßen Temperaturen hat. Es sind einige auch schon um 6 losgefahren. Also ich weiß von einigen, die sind um 6 morgens losgefahren. Also die sind noch früher losgefahren, aber wir haben es so gelöst, dass wir wirklich gesagt haben, wenn es über 30 Grad ist, fahren wir zwei Stunden früher, sodass wir aus der Mittagshitze raus sind, weil ab 11 fahren bedeutet in die Mittagshitze reinfahren und dann soll es ja auch eigentlich nicht machen. Also man soll ja auch keinen Leistungssport, aber man soll ja keinen Sport in der Hitze machen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, früher zu fahren. Absagen wäre für mich erst aktuell
ab 50 Grad.
Ja, ich weiß nicht, ist für mich
ab keine wenn der Teer aufquillt, wenn der Teer kocht.
So, aber ist für mich ja gerade aktuell
dann kannst keine, immer noch
keine
gerne
Option.
Fahren.
Ja, ist aber keine Option. Warum soll ich? Es geht auch morgens, wenn die Sonne noch nicht oben steht.
Es gab ja letzte Wochenende viel Diskussionen. Angefangen hat es mit dem Halbmarathon in Hamburg, wo abgesagt worden ist. Ironman Frankfurt wurde ja verkürzt.
Habe ich mitgekriegt, ja.
Gab es viele, viele Enttäuschte und Diskussionen. Fällt schwer, da irgendwo natürlich was drüber zu sagen, weil ich halt alle Seiten kenne, als Dienstleister, als Veranstalter, auch als Athlet.
Als Veranstalter hast du da vielleicht manchmal gar keine Chance, weil Ich weiß nämlich, es ist nicht nur deine Veranstalterpflicht, dafür zu sorgen, dass ein Rennen sicher abläuft. Was immer sicher auch heißt, lassen wir jetzt außen vor, würde zu weit führen. Sondern manchmal ist es ja auch so, du kriegst eine Empfehlung von außen. Und zwar die Empfehlung von einem Rettungsdienst, die sagen, passt auf, wir haben zum Beispiel für die Stadt 10 Autos. Wenn ihr jetzt 8 Autos beim Halbmarathon habt, dann haben wir noch 2 für die restliche Bevölkerung. Das wird nicht funktionieren. Hm. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel. Hm. Aber also, deswegen sind ja auch schon Radrennen abgesagt oder unterbrochen worden, weil wirklich 5 oder 10 Fahrzeuge unterwegs waren. Hm. Und dann darfst du als Veranstalter ja das Rennen nicht fortführen, weil nicht genug Rettungspersonal an der Strecke ist.
Also zwei Dinge dazu. Eine Veranstaltung, eine Sportveranstaltung sorgt nicht dafür, dass die Bevölkerung schlechter versorgt ist, was Rettungswagen angeht. Ja, das ist alles aus dem Extrapool. Was natürlich, und es war halt, ich habe das montags dann gelesen, was Stadt Stuttgart angeht, dass die natürlich auf den Notaufnahmen über der Kapazitätsgrenze waren.
Genau.
Ich meine, da muss man auch dazu sagen, das ist das Learnings, dass die einfach viel mehr Kälteräume brauchen in den Krankenhäusern. Weil Klimaforscher sagen, das könnte doch auch sein, dass es öfters kommt. Und es war natürlich schon, jetzt wir wohnen auf dem Land, da kommt zum Teil ein bisschen Liftle. In der Stadt, wenn du unterm Dach wohnst, das ist brutal. Mhm. Also das sind solche Sachen, was dann schon ist. Und das kenne ich schon an. Ich finde, in diesem Wochenende war das Schwierige, das, was du gesagt hast, dass da auf einmal von außer in Druck auf die Veranstalter gekommen sind. Und die zum Teil fast ja gar nicht mehr anders entscheiden konnten. Wenn jetzt zum Beispiel Ironman gesagt hat, das ist schon scheißegal, das sind austrainierte Leute, wenn die noch Hawaii wissen wollen, dort ist noch härter, das ist dann nicht ein Problem. Jetzt aus der Athletenseite raus. Und da waren ja viele auch stinksauer, dass es dann so gekommen ist. Unabhängig davon, was es kostet, das ist eine völlige Scheißsituation als Veranstalter. Ich war ja an diesem heißen Wochenende dann auf 2 Veranstaltungen. Ich war samstags war in Greilsheim beim Halbmarathon. Dienst 2 Stunden später gestartet. Die sind dann in den Nachkommen. Und es war dann so cool. Nein, cool ist das falsche Wort. Es war dann so gut, dass der Veranstalter überlegt, das im letzten Jahr automatisch wieder zu machen. Weil da dann auch unglaublich, das war einfach ein schöner Sommerabend. Es war noch nicht warm und es ist noch nicht anders, wenn du stehst, als ob du Sport treibst. Aber es war echt nicht mehr so drückend. Und das Zweite, was mir dort auch gefallen ist, wollte ich auch noch drüber sagen. Du merkst da einen Unterschied zwischen Leuten, die in der Stadt laufen und die auf dem Dorf laufen. Da waren ungefähr 200 Leute oder sowas am Start. War wirklich alles gut. Haben vielleicht 4 eine Trinkweste angehabt. Was ja das durchaus Sinn macht. Wenn du in Stuttgart eine Testschuhaktion machst, mit einer Runde von 1,5 Kilometer, da haben von 100 Leuten 85 eine Trinkweste an. Da merkst du so das Overequipped sein. Das ist völlig krass. Dann war ich, am Sonntag war ich Alpextrem. Und die haben die 2 langen Distanzen gecancelt. Und die haben und dazwischen auch noch Abkürzungen eingebaut. Natürlich, für den Zeitnehmer war das der Horror, weil ein Zeitnehmer möchte ja eigentlich dokumentieren, dass auf eingestellt, dass der X die X Kilometer gefahren ist und Y die Y Kilometer. Für den, der musste einiges schlussen. Und irgendwann hat der Frank dann gesagt, mir ist alles egal. Als dann auch nur jeder eine Urkunde gekriegt hat. Dann war es irgendwann auch egal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey Frank, dann nimm doch einfach die Distanz raus. Da steht alle Zeit drin. Das ist doch scheißegal, was der Trab sagt. Wie viel Urkunde da abgeholt werdet. Urkunde. Das ist Wahnsinn. Nee, und das, ich finde, da hat der Veranstalter oder der Veranstalterverein, den da einfach klug drauf reagiert. Und klar hast du halt Leute gesehen, wo die sind da einigermaßen locker reinkommen. Und du hast andere gesehen, die waren wirklich an der Belastungsgrenze. Und das, ich meine, wir haben den Tuscany Trail abgesagt, weil wir gesagt hatten, du wirst da locker durchkommen, das hätte mich killt. Mhm. Also das wäre unabhängig vom Hinkommen und allem, das wäre der absolute Horror gewesen. Und da sagen wir, das ist auch dann auch wieder der Punkt, hey, wenn du der Alp extrem fährst, und sei es die kleine Runde mit 100 Kilometer, da bist du 5-6 Stunden unterwegs. Vielleicht auch 7 Stunden. Du musst doch mindestens 5 Stunden am Stück Sport machen können, um das überhaupt zu wagen. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon so bei manchen gefühlt so eine Naivität, ich nenne es mal Naivität, irgendwo drin.
Ja, aber das ist schon bei all diesen Großveranstaltungen, was ich halt nicht verstehe. Und deswegen, ich habe manchmal schon gar keinen Bock mehr auf so Sportveranstaltungen, weil ich da so viele Leute sehe, die mit einem, ich habe bezahlt, ich habe jetzt das Recht auf, rumlaufen, da könnte ich das kalte Kotzen kriegen. Ja, du hast bezahlt, du hast vielleicht auch viel Geld bezahlt, was immer auch viel Geld ist. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch, du als Sportler bist nicht in der Lage, dich zu schützen. Das schaffst du nicht, weil du hast den Tunnelblick und irgendwann geht's los und dann geht's los. Und du bist als Sportler immer, du weißt es immer besser. Und du kannst dich manchmal, ich glaube auch, dass viele Leute sich nicht einschätzen können. Wenn ich manchmal erlebe, wie unvorbereitet manche Leute etwas tun, oder wenn ich erlebe, wie manche Leute sich auch überschätzen, dann muss ich einfach sagen.
Und ne, ich würde zum Teil sogar nicht überschätzen. Was fast ja noch schlimmer ist, wenn sie sich nicht einschätzen können. Weißt, wenn sie den Bezug nicht haben über die Distanz. Das, was ich vorhin gesagt habe, für 100 Kilometer, da fährst du halt, ein normaler Mensch wie ich, wenn du in 20er Schnitt fährst, ist da halt 5 Stunden unterwegs. Ohne Pause. Das kommt ja alles noch oben drauf. Genau. Aber 5 Stunden am Stück Sport machen. Okay, da geht's mal der Berg nuff und da geht's Berg runter, wo der erholt. Aber 5 Stunden am Stück Sport machen. Das muss da einfach bewusst sein. Und ich glaube, das können viele gar nicht einschätzen.
Ja, und dann kommen ja noch Temperaturen dazu. Also ich habe ja mal in Heilbronn beim Trollinger Marathon habe ich die erste Frau im Marathon oder im Halbmarathon, ich glaube, es war der Marathon, begleitet. Und ich weiß noch, wir sind auf dem Rückweg, so ab Kilometer 2 vor Ziel oder sowas, kam die andere Truppe da mit auf die, also man hat die Strecken wurden zusammengelegt zum Ziel hin.
Ja, das war ein Klingenberg. In Klingenberg kommen die Halbmarathonis, da kommen die Halbmarathonis rein und die Marathonis.
Ja, und ich bin ja vor der ersten Frau gefahren und habe die dann da durch diese Menschen durchbewegt. Und ich habe einige Leute gesehen, die ohnmächtig geworden sind während dem Laufen. Bedeutet in dem Moment, ich interpretiere das jetzt so für mich, sie können sich, ihre Leistungsfähigkeit und das, was sie da tun, überhaupt nicht einschätzen. Und das war schon vor ein paar Jahren und da war es wahrscheinlich auch heiß an dem Tag. Und ohnmächtig werden während dem Laufen bedeutet, du verlierst jegliche Körper, wie nennt man das?
Spannung.
Spannung und fällst einfach um. Ich habe da wirklich zwei Leute gesehen, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Leute gesehen, die umgekippt sind. Ich habe 2 Leute gesehen, die sind während dem Laufen an einer Hauswand runtergeschlittert. Echt? Und das ist halt schon, wenn du sowas mal siehst, dann sagst du dir, Alter, das ist schon ganz schön krass. Und deswegen behaupte ich immer wieder, es gibt viel zu viele Menschen, die nicht wissen, was sie da tun, die es nicht einschätzen können. Und das fängt ja, deswegen, ich sage es auch bei uns in der Radgruppe ab und zu mal, je nachdem, wer dabei ist, Leute, trinken nicht vergessen. Ich weiß, du hast keinen Hunger, du isst jetzt trotzdem was. Und das muss man lernen. Du musst auch wissen, was du während dem Sport tust. Und das können manche Leute nicht. Und vor allem dann nicht, was ich ja auch manchmal mal, ich habe das schon das ein oder andere Mal gemacht, wenn ich wusste, jemand steht vor einer Herausforderung, dann habe ich in der Gruppe, in der Ausfahrt vor der Herausforderung, habe ich denjenigen gestriezt und habe mal geguckt, was so. Und dann merkst du einfach, okay, ihr wisst, ihr seid nicht vorbereitet auf das, was er da tut. Und es gibt halt wenige Leute wie ehemaligen Vorstand vom Team Sillahopp, der mega akribisch ist, oder ein anderer von unseren Jungs von der Radbande, der ja auch beim Ironman schon gestartet ist in Hawaii, die sich so unfassbar akribisch vorbereiten, dass man da einfach, ja, genau wie du, dass man da einfach davon ausgehen kann, okay, die wissen, denen kann auch was passieren. Die können genauso stürzen, die können genauso Hitzeschlag bekommen, denen kann auch alles passieren. Aber bei den Leuten, da habe ich zumindest mal ein gutes Gefühl, weil ich da sage, die haben sich so vorbereitet. Ich weiß noch, wo der von der Radbande, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die das wissen. Der ist im Sommer im Gewächshaus gefahren, weil er wusste, er muss nach Hawaii und muss da in einem sehr speziellen Klima fahren. Dann ist der im Gewächshaus gefahren, wo man einfach sagen muss, Alter, hat er den Schuss nicht gehört? Also wenn jetzt ein neutraler Mensch hört, was dieser Typ im Sommer in Deutschland tut, dann sagt derjenige, Alter, du bist schon nicht ganz dicht im Schädel.
Das ist ein anderer Grund. Meines Wissens ersetzt Trainieren bei Hitze Höhentraining, weil da der Körper...
Er hat mir das erzählt, dass er das deswegen gemacht hat, um sich da auf diese klimatischen Bedingungen vorzubereiten.
Training in der Hitze, durch das, dass der Körper anders reagiert, hat es Wirkungen, wie wenn du in der Höhe trainierst.
Mag ja sein, aber er hat es deswegen gemacht. Also das hat er nämlich noch erzählt, weil er nämlich danach eine Dia-Show gemacht hat und erzählt hat von seiner Dia-Show. Vorbereitung bis zum eigentlichen Wettkampf. Und das war ganz interessant. Und das ist halt für mich Vorbereitung. Und manche Leute, die sind halt, wenn man auch so beim Bodwartal-Marathon, wenn ich da manchmal höre, ja, das ist mein erster und das haben wir im Geschäft ausgewürfelt.
Aber da muss ich nochmal zwei Sachen oder sowas machen. Du qualifizierst dich nicht einfach so für Hawaii.
Punkt. Ja, schon klar.
Also du kannst die Frankfurt Ironman Challenge Rot, wenn rechtzeitig dran bist, kannst du dich anmelden. Da musst du noch nicht mal ein Fahrrad daheim tun. Aber du kannst dich halt für Hawaii nicht so anmelden. Das kostet einen Arsch Geld, das können sich viele schon gar nicht leisten. Das ist Punkt eins. Und dann ist das zweite, da musst du eine Qualifizeit bringen. Und die Qualifikationszeit, die hat's echt in sich. So, und jetzt gibt's Leute, die haben so dieses Talent, die haben so den Push. Das heißt, wenn die mal 2-3 Jahre Pause machen und dann wieder einigermaßen trainieren, die sind relativ schnell wieder mal auf einem Niveau. Und man sagt ungefähr pro Altersklasse, vor allem spannend wird ja, da greifen viele ja wieder an, was, wenn du in eine neue Altersklasse rutschst. Wenn du jetzt in 50 rutschst oder in 55. Und man sagt ja pro Altersklasse sind es zwischen 30 und 40 Minuten ungefähr, wo du länger brauchen darfst. Und das bei einer Wettkampfzeit von 10 Stunden, 40 Minuten sind es 10% ungefähr, oder? Eine Stunde, knapp 10%. Und das heißt, mit der gleichen Leistung 10% besser. Und deswegen probiert's da auch. Deswegen hast du viele, die gerade so in der Schwelle sind, in der neuen Altersklasse, wo es dort probiert. Aber da wird es zum Teil einfach richtig gute Leistungen oder sowas gemacht. Aber nochmal zurück zur Halbextrem. Ich habe ja einen Haken dran gemacht, hinter so ganze Sachen. Aber irgendwie geistert es gerade so in meinem Kopf irgendwo ein bisschen rum, tatsächlich Alpextrem mal nochmal zu fahren.
Da hast ja du gar nichts zu suchen. Was willst denn du da machen?
Radfahrer.
Also willst du Fritz machen, den sie rausnehmen?
Du Säckel. Du Säckel.
Ja, da muss ja da kommt ja auch der Besenwagen.
Ja und? Man muss halt ein bisschen üben. Es gibt ja 100er Strecke, es gibt 174, es gibt 200. Ich will ja nicht die 360 oder sowas fahren.
Ach so, du willst die kurze fahren.
Also die 360 auf gar keinen Fall. Das sind 5900 Höhenmeter. Also auf gar keinen Fall.
Alles klar, dann bist du dabei.
Also maximal die 174. Ich habe dort so, es war auch, ich glaube, die hatten auf der Strecke zum Teil, natürlich, einen habe ich gesehen, der war völlig anpisst. Warum? Weiß ich nicht. Aber es war eine sehr große Fröhlichkeit da. Und ich finde, es ist auch so eine Gegend, wo die Leute noch relativ normal, das ist der falsche Begriff, wo vielleicht ein bisschen entschleunigter sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in Stuttgart so RTF oder sowas fahren, also wo ich so in dieser Art irgendwo das fahren wollte. Und es ist halt landschaftlich dorthin, es ist traumhaft schön. Mhm. Aber es geht halt drauf und runter. Aber, die Hügel, die haben halt mal eine Länge, ich weiß nicht, ganz genau, 3, 4, maximal 5 Kilometer oder sowas, schätze ich mal. Oder ich weiß nicht, wie lang es noch geht. Mhm. Übrigens, einer von mir, ich schätze mal, schon vorletzter war der. Auf einmal kommt er, und dann hat er mich gesehen, und dann will er ausweichen und will nicht über Silla und so einen Hinterraum irgendwie reinfahren. Weißt du, die Zeit, weißt du, die Zeitnahme ist ja schon ein Stückchen vorher. Ja. Also Zeitnahme, es ist ja kein, für manche ist es ein Rennen, klar, ja. Aber es ist kein Rennen im klassischen Sinn irgendwo, mhm. Weil da ist ja ganz normaler Straßenverkehr. Und die Zeitnahme ist halt auch einfach deswegen da, um zu wissen, wer ist noch überhaupt noch draußen, um so eine Registrierung oder sowas irgendwo zu haben. Aber es gibt keinen Sieger. So. Nee, das war echt ein schönes, einmaliges Erlebnis, Alp Extrem.
Ja, was hattest du da zu tun?
Der Mare konnte nicht.
Ach so. Hast du Moderation gemacht?
Genau. Der Mare konnte nicht. Ich weiß nicht, der macht, glaube ich, jetzt auch nicht schon immer, erst seit letztes Jahr. Und deswegen bin ich da eingesprungen.
Okay.
Und es war sehr alles sehr unkompliziert.
Okay.
Ja, doch, das war echt schön. Ja, und da muss man sagen, Alp Extrem, das hat ja bei uns hier, das gibt, war jetzt die 42. Auslage, das ist für uns hier in der Gegend, ist das der RTF überhaupt. Weil es den halt schon lange gibt. Ja. So in jungen Jahren, wo ich angefangen habe mit Radfahren, bin ich Fahrer, also auch nie die ganz, ganz lange Distanz. Aber Alp Extrem, das ist, wenn du das T-Shirt, Alp Extrem. Also das, weißt du, das hat einfach so ein toller Name, wo weißt, wird seit vielen Jahren mit sehr viel Herz und Liebe gemacht.
Schönes Schlusswort, Seider.
Ich darf ja nichts mehr sagen.
Das ist richtig. Jetzt bist du still. Die Seifentanke bedankt sich bei ihren Zuhörern und wünscht den Fischen im Tee, dass sie weiterhin gut durch den Sommer
immer den Bauch unter Wasser halten.
Genau.